Wir lesen dann aus Offenbarung 3, die ersten 6 Verse. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen, in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.
Herr Jesus, danke für die heutige Versammlung. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du der wahre, der einzige, der wundervolle Gott bist, den wir kennen. Herr, und so bitte ich dich jetzt ganz besonders, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, sodass wir verstehen, mehr verstehen, wer du doch eigentlich bist, Herr. Hab Dank. Amen. Vielen Dank für die Schriftlesung, lieber Eckart. Ich würde gern den Predigttext jetzt noch in einer anderen Übersetzung lesen. Und dort steht: Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest. Und in der etwas älteren Luther-Übersetzung, da steht: Halte fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Hier steht, in diesem Bibelabschnitt steht, also das sagt Jesus: Ich werde mich gegen dich wenden. Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben: Wenn Gott für dich ist, wer kann denn dann gegen dich sein? Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn wir diesen Text lesen: Aber was tust du, wenn Gott gegen dich ist? Das ist ein Problem, oder? Und dieses Problem hatten viele in Sardes. Wir lesen auch, dass wenige ihr Feuer und ihren Eifer für den Herrn bewahrt haben. Lesen wir weiter. In der Offenbarung 3, Verse 4 bis 6, da sagt Jesus: Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern von meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinden sagt. Und das ist ein sehr bedeutsamer Text. Haltet eure Bibel bereit, wir werden immer wieder auf die Verse zurückkehren und zurückkommen. Aber zuvor beginnen wir einfach mal mit dem historischen Hintergrund von Sardes, bevor wir die Gemeinde an sich betrachten. Die Gemeinde Sardes war die bekannteste Stadt Kleinasiens, etwa 80 Kilometer östlich von Smyrna und 50 Kilometer südöstlich von Thyatira gelegen. Diese Stadt, die Städte, an die Jesus in der Offenbarung 2 und 3 schreibt, lagen alle entlang einer Handels- und einer Postroute. Und Sardes war damals das Kronjuwel. Einst die reichste Stadt der Antike, bekannt für ihren Gold- und Silberabbau. Hier wurden auch die ersten Münzen Kleinasiens geprägt. Die Stadt war wohlhabend, bedeutend und angesehen. Sie war auch riesig mit unüberwindbaren Mauern und auf einer 400 Meter hohen Klippe erbaut. Sardes war ein Ort des Luxus, des Reichtums, des Vergnügens, vergleichbar mit unserem heutigen Las Vegas. Denn wie heißt es so schön? Was in Vegas passiert, das bleibt auch in Vegas. Alles ist möglich. Und die Stadt galt als überheblich und als selbstgefällig. Und inmitten dieses Umfeldes lebte die Gemeinde. Interessanterweise erwähnt Jesus in seinen Briefen an Sardes weder Verfolgung noch falsche Lehren, im Gegenzug zu den anderen Gemeinden. Die Gemeinde von Sardes scheint nach außen hin so richtig perfekt zu sein. Wohlstand, guter Ruf, prominente Mitglieder. Doch Jesus sieht tiefer. Er erkennt, dass sie äußerlich lebendig wirken, aber innerlich doch dann tot. Und Jesus beginnt mit einer Erinnerung, wer er ist. Ich bin derjenige, der die sieben Geister Gottes hält. Die Zahl sieben symbolisiert die Fülle des Heiligen Geistes. Und Jesus weist uns darauf hin, dass er sowohl den Geist als auch die Leiter der Gemeinde in seiner Hand hält. Dies betont, was der Gemeinde fehlt. Leben, den Geist Gottes und gottesfürchtige Leiter. Die Gemeinde hatte vergessen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, obwohl sie äußerlich alles richtig machen. Systeme, Programme, Technik, ihnen fehlte an nichts. Aber eins fehlte ihnen, das innere Leben. Und Jesus sagte, ihr seid tot. Dies erinnert an Paulus' Warnung an Timotheus. Manche haben eine Form von Gottesfurcht, verleugnen aber gleichzeitig ihre Kraft. Und dies führt zu einer persönlichen Frage. Erinnert uns Sardes an unseren Zustand? Haben wir unser Feuer für unseren Herrn verloren? Vielleicht war die Nähe zum Heiligen Geist eins selbstverständlich, fühlt sich aber nun wie eine ganz ferne Erinnerung an. Doch Jesus gibt Sardes nicht auf. Er zeigt ihnen und auch gleichzeitig uns in seiner Gnade den Weg zurück. Er gibt fünf klare Anweisungen, die wir beachten und auch umsetzen sollen, um eine Gemeinde zu sein, die Jesus gefällt. Und hier kommt die erste. Kurzer Hinweis, auf diesen Punkt, also auf den ersten Punkt, werde ich meine meiste Zeit verwenden und die anderen vier Punkte nur kurz anschneiden. Also, die erste Anweisung. Jesus sagt zu uns und der Gemeinde, wach auf. Das sind die ersten zwei Worte in Vers 2. Wach auf. Er fordert uns, die Augen aufzumachen und unseren Zustand, in dem wir uns gerade momentan befinden, wahrzunehmen. Hugo, du kennst es, als Prediger brauchen wir ein Bild, eine narrative Erzählung, wie wir das unserer Gemeinde näher bringen können. Und da kam mir diese eine alte Frage in den Kopf. Wie kocht man einen Frosch? Ich finde es nicht gut, Frösche zu kochen, nebenbei gesagt. Aber wie kocht man denn einen Frosch? Wir alle wissen, Frösche sind wechselwarm. Wenn du sie ins heiße Wasser wirfst, dann hüpfen sie dir wieder raus, weil sie merken, uff, ist heiß, kann nicht mehr. Was machst du also mit dem Frosch? Du legst ihn ins kalte Wasser und drehst nach und nach die Temperatur auf. Und der Frosch passt seine Körpertemperatur dem Wasser an. Und wenn es kocht, ist es für den Frosch zu spät. Nebenbei gesagt, ich finde es nicht gut, Frösche zu kochen. Und jetzt wenden wir dieses Bild auf unser Leben an. Ist uns unser Zustand eigentlich bewusst? Sind wir in Gefahr und wissen das nicht einmal? Es ist eine gute Übung, regelmäßig eine persönliche Inventur in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde zu machen, in den Spiegel zu schauen und sich der Wahrheit zu stellen, wo wir gerade momentan sind. Nicht, wo wir unserer Meinung nachstehen, nicht, wo wir der Meinung anderer nachstehen, sondern wo wir wirklich stehen. Wir müssen begreifen, dass unser Dienst für den König stumpf und leblos geworden ist. Das sagte einmal Billy Graham. Wir müssen uns ehrlich unseren Fehltritten, aber auch Misserfolgen stellen. Wir müssen erkennen, wo wir unserem König ungehorsam geworden sind. Wir müssen erkennen, wo wir Kompromisse gemacht haben und träge geworden sind. Wir müssen aufwachen und unseren wahren Zustand vor Gott erkennen. Jesus sagt uns, wach auf. Und ich finde es faszinierend, dass Jesus gerade zu dieser Gemeinde von all den 7 Gemeinden sagt, und wir erinnern uns, ich habe vorhin gesagt, dass die Stadt Sardes für ihre überhebliche, eitle und selbstgefällige Haltung bekannt war. Und wenn ich Jesus sagen höre, wach auf, dann frage ich mich, ob die Mentalität dieser Stadt auch in unseren christlichen Gemeinden hier in Deutschland eingezogen ist. Erinnert ihr euch, dass ich sagte, die Stadt Sardes ist auf einer 400 Meter hohen Klippe gebaut worden und richtig hohe Mauern besaß? Die Leute dachten, sie seien unbezwingbar. Sie dachten, niemand würde sie je erobern. Wer würde das denn überhaupt schaffen? Aber das Interessante ist, dass Sardes trotz dieser Verteidigungsanlagen mindestens 3-mal erobert worden ist. Einmal von den Persern, einmal von den Griechen und zu allerletzt von den Römern. Die Geschichte berichtet, dass in einer dieser Situationen die feindliche Armee vor Sardes aufmarschierte und merkte, oh, frontal kommen wir da nicht rein. Und so belagerten sie die Stadt. Und eines Nachts beobachtete ein feindlicher Späher, wie ein sardischer Soldat versehentlich seinen Helm fallen ließ von den Mauern. Und um ihn zurückzuholen, kletterte er der Soldat einen verborgenen Pfad hinab und kehrte auf demselben Weg zurück, ohne zu bemerken, dass er selbst dabei beobachtet worden ist. Später nutzten die Angreifer genau denselben Pfad, drangen ungehindert in die Stadt ein und öffneten dann ganz leicht die Tore. Die Wachen, in falscher Sicherheit wiegend, hatten ihren Posten vernachlässigt. Das ist eine fatale Selbstüberschätzung. Die Geschichte berichtet dann auch, dass Sardes ab diesem Zeitpunkt nie wieder unabhängig war. Zu der Zeit, als Jesus den Brief schrieb, stand sie auch unter römischer Besatzung. Und wenn Jesus schreibt, wach auf, erinnert das die Gemeinde vermutlich sofort an diese Geschichte und ihre Stadt und wie der Schlaf und ihre Unachtsamkeit unweigerlich zu ihrer Zerstörung geführt haben. Wisst ihr, als Leiter, als Pastoren, aber auch als einfache Christen sollten wir der Anweisung Jesu zum Aufwachen Aufmerksamkeit schenken. Wir sollten uns bemühen, das zu stärken, was noch übrig ist. Und das ist nämlich schon die zweite Anweisung, die Jesus uns hier gibt. Ich werde jetzt die letzten 4 Punkte nur kurz behandeln. Aber ich finde es immer wieder schön, dass Jesus, das, was Jesus sagt, aufeinander aufbaut. Er sagt etwas und als nächstes gibt er eine Antwort, was er zuvor gesagt hat. Dies ist also seine zweite Anweisung. Er sagt, was noch übrig ist. Vers 2. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Stärke, was noch übrig ist. Er fordert uns auf, noch einmal ernsthaft und ehrlich eine Bestandsaufnahme unseres Lebens zu machen. Wer von euch war schon mal an einem Lagerfeuer. Es ist schön, oder? So in der Gemeinschaft am Lagerfeuer zu sitzen. Ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte aus meiner Jugendzeit. Ich war in der Freiwilligen Feuerwehr und wir hatten eines Sommers, durften wir mal auf so eine Feuerwehrfreizeit mitfahren. Und es war Brauch, die Frischlinge mussten nachts aufs Feuer aufpassen. Das bedeutet, wir haben da gesessen mit 10 Jahren und mussten die ganze Nacht durchhalten und immer wieder Brennholz ins Feuer zu werfen, damit das Feuer nicht ausgeht. Das war so Tradition. Und natürlich als Kinder, oh, das macht Spaß. Ja, dann wirfst du halt mehr Feuer, mehr Holz rein. Ich glaube, das Feuer war in der ganzen Stadt zu sehen, ja, bis wir fertig waren. Aber ist das nicht ein Bild, um zu zeigen, beziehungsweise ja, um zu zeigen, was es heißt, zu stärken, was noch übrig ist? Stellt euch mal ein ausgehendes Feuer jetzt mal vor. Bis auf die Kohlen abgebrannt. Nur noch wenig Glut ist übrig. Und nun sagt Jesus, steh auf und leg neues Holz aufs Feuer. Fache die Flamme wieder an. Flache die Wahrheit wieder an, auf denen diese Gemeinde erbaut ist. Fache das Evangelium an, sodass sich das Evangelium in der ganzen Gemeinde ausbreitet. Diese Anweisung ist mehrschichtig und bezieht sich auf die verschiedensten Ebenen. Zuallererst, sie bezieht sich auf die christliche Kirche insgesamt, aber auch auf die einzelnen Gemeinden. Vergesst bitte nicht, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Was bedeutet es auf persönlicher, auf individueller Ebene, das zu stärken, was noch übrig ist? Es bedeutet, dass wir uns immer wieder fragen sollen, gibt es denn Bereiche in meinem Leben, in denen ich geistlich selbstgefällig geworden bin? Gibt es Bereiche, denen ich nicht genug Aufmerksamkeit schenke? Vielleicht ist es das Gebet. Vielleicht ist es das Bibellesen. Wisst ihr, bei manchen Christen liegt so eine dicke Staubschicht auf ihren Bibeln, dass man das Wort Hölle draufschreiben kann. Wir sind in Bezug auf die Bibel selbstgefällig geworden. Manche sind in unserem Singen, in unserem Lobpreis selbstgefällig geworden. Manche von uns sind im Einsetzen unserer Zeit, unserer Talente, unserer Schätze selbstgefällig geworden. Welche Bereiche es auch sein mögen, egal welche, wir wollen sie stärken und neu entfachen. Lassen wir das Feuer nicht ausgehen. Doch wie gesagt, dieses Gebot von Jesus gilt nicht nur für einzelne Personen. Es gilt auch für die Gemeinde. Ob das jetzt unsere Gemeinde hier in Rostock ist, in Wächtersbach, oder die Gemeinschaft aller Christen an sich. Wir sollen in den Spiegel schauen und sagen, gibt es Bereiche, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenken können oder müssen? Gibt es Dinge, die wir nur noch als Routine machen? Betrachten wir Lobpreis als etwas, das man erledigen muss, oder wollen wir Jesus wirklich anbeten? Blicken wir auf Jesus in unseren Gottesdiensten oder suchen wir nur das nächste emotionale Erlebnis? Wird in den Predigten, die wir halten, die Wahrheit in Liebe ausgesprochen? Ist Jesus Mittelpunkt unserer Predigten oder sind es nur 3 Tipps, wie man im Leben glücklich sein kann? Lehren wir noch das Kreuz? Lehren wir die Auferstehung? Lehren wir Gottes ganzes Ratschluss? Werden Menschen gerettet? Bereiten wir die Heiligen auf die Arbeit im Reich Gottes vor? Werden Menschen getauft? Und sind sie auch dann mit dem Heiligen Geist ausgestattet? Und apropos Heiliger Geist, spüren wir ihn überhaupt noch in unseren Gottesdiensten? Oder haben wir ihn komplett hinausgeplant? Und bewirken wir mit unseren Missionseinsätzen und mit unseren Missionsgeldern tatsächlich etwas? Ja. Oder machen wir sie nur, weil wir das schon immer so gemacht haben? Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Diese Dinge sind wichtig. Sie sind notwendig. Aber wenn wir stärken wollen, was noch übrig ist, heißt es, dass wir regelmäßig in den Spiegel schauen müssen, um eine Bestandsaufnahme machen müssen. Wir müssen auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, bitte zeig uns, wo wir denn da vom Weg abgekommen sind, wo wir Fehler machen, wo wir selbstgefällig geworden sind. Bitte hilf uns, in deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit diese Dinge zu stärken. Eine Frage an euch, was ist denn die schlimmste Art von Täuschung? Ja, richtig, Manfred. Ich habe euch mal überhört, ihr kennt das schon. Die schlimmste Form der Täuschung ist die Selbsttäuschung. Wenn man sich einredet, es ist doch gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Obwohl man es besser weiß. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde hilft, jeden Einzelnen und uns gemeinsam das zu stärken, was noch übrig ist. Ich muss zum Schluss kommen. Nächste Anweisung. Jesus sagt in Vers 3, denke daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Mir gefällt diese Anweisung, denn sie zeigt uns, wie man stärkt, was noch übrig ist. Das war die Anweisung davor. Wenn ihr stärken wollt, was übrig ist, müsst ihr euer ursprüngliches Fundament wiederfinden. Ihr müsst euch daran erinnern, was ihr zuerst empfangen und gehört habt. Und jetzt meine Frage, beziehungsweise darf ich euch mal sagen, was den Christen hier in Deutschland wirklich fehlt und was sie brauchen? Sie müssen sich daran erinnern, was sie empfangen und was sie gehört haben. Wir müssen zum Evangelium zurück. Wir müssen uns daran erinnern, wo alles angefangen hat. Wenn ich daran denke, dass Deutschland einmal eine Hochburg der theologischen Fakultät war, alles. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, da könnte einem nur die Tränen kommen. Wir müssen zurück zum Evangelium. Wir müssen uns daran erinnern, wo alles angefangen hat. Wir müssen zur Lehre vom Kreuz und zur Auferstehung zurückkehren. Wir müssen zur Lehre von Sünde, Tod, Hölle, Buße, Gerechtigkeit und ewigem Leben zurückkehren. Und ich sage das, weil wir genau in diesem Zeitalter doch leben, in dem Zeitalter des Ohrenkitzelns. Im 2. Timotheus 4, Verse 3 und 4 spricht der Apostel Paulus darüber, prophetisch darüber, auch über unsere Zeit. Und er sagt zu Timotheus über die Gemeinden und Menschen, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. Und liebe Gemeinde, täuschen wir uns da nicht. Wir leben in diesen Zeiten. Was ist das Mittel gegen das Kitzeln in den Ohren? Was ist das Mittel für die Zeit, in der wir leben? Paulus liefert die Antwort im gleichen Kapitel. Und tatsächlich ist seine Antwort die gleiche, die ja auch Jesus in der Offenbarung 3 sagt. Paulus sagt zu Timotheus, du willst das Problem mit den Ohrenkitzeln lösen? Dann predige das Wort. Jesus formuliert es in Offenbarung 3 so. Denkt daran, was ihr empfangen und gehört habt. Darf ich etwas sagen, was vielleicht für manche hier etwas unbequem sein wird? Schaut mal. Wenn das Wort Gottes in Wahrheit gepredigt wird, dann soll es unbequem sein. Es soll uns herausfordern. Es soll unsere Weltanschauung in Frage stellen. Das Wort Gottes ist dazu da, uns zu überzeugen, zurechtzuweisen, herauszufordern, zu lehren und zu ermahnen. Und wir Pastoren und Leiter haben den Ohren, die gekitzelt werden wollen, schon viel zu lange nachgegeben, anstatt sie herauszufordern. Wir wollten auf der Kanzel beliebt sein. Und möge da Gott uns vergeben. Und möge Gott auch mir vergeben, wo ich Anteil daran selbst habe. Wir sehen doch den rasanten Verfall der Moral in unserer Gesellschaft um uns herum. Und die Wiederkunft Jesu ist so nah. Vielleicht ist es Zeit, dass wir Pastoren einfach unbeliebter werden. Wisst ihr, wenn wir in unseren Gemeinden Erweckung erleben wollen, müssen wir das Wort predigen. Wenn wir in unserem eigenen Leben Erweckung erleben wollen, müssen wir daran denken, was wir zuerst gehört und was wir zuerst empfangen haben. Wir sollen es festhalten und uns zu Jesus wieder zuwenden. Und das sind auch die letzten zwei Anweisungen. Jesus sagt, halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Das Wort festhalten übersetze ich auch mal manchmal wörtlich mit seinem Leben verteidigen. Hier spricht Jesus über die Wahrheit des Evangeliums. Er sagt, denkt daran, was ihr empfangen habt, nun verteidigt es auch mit eurem Leben. Das impliziert aber auch gleichzeitig, dass es einen Feind gibt, oder? Der all das, was ihr empfangen habt, ausradieren will. Und stimmt das etwa nicht? Der Feind unserer Seelen versucht, die Wahrheit aus unserem Herzen zu rauben. Denken wir doch gleich an das Gleichnis vom Seemann. Der Seemann geht und sät die Samen. Aber was tut der Feind? Er kommt sofort und versucht, alles im Keim zu ersticken. Er versucht, ihn auszureißen. Denn der Feind weiß, dass wir uns erfolgreich gegen ihn wehren können, sobald der Same Gottes in unserem Herzen auf fruchtbare Erde gestoßen ist und seine Wurzeln entfalten kann. Er weiß, dass wir dann immer mehr wie Christus werden und darum will er es auch ausreißen. Die Anweisung von Jesus ist darum, haltet an der Wahrheit fest, haltet am Bekenntnis eures Glaubens fest, dass daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und begraben wurde, dass Gott der Vater ihn am dritten Tag mit der Kraft des Heiligen Geistes wieder zum Leben erweckte. Wir müssen an diesem Bekenntnis festhalten, dass es einen Gott gibt, der in Ewigkeit in drei Personen existiert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir müssen an der Autorität und an der Unfehlbarkeit der Bibel festhalten. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nie vergehen. Wir müssen an der Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben und der Heiligung durch das Wort und den Geist festhalten und diese Wahrheit mit unserem Leben verteidigen. Aber die andere Hand sollen wir auch ausstrecken und in der Welt um uns herum die frohmachende Botschaft von Jesu Christi verkündigen. Ja, die Gemeinde ist eine Bastion der Wahrheit. Aber, liebe Gemeinde, sie ist auch ein Ort der Rettung. Ein Mann sagte einmal, ich würde am liebsten eine Rettungsstation direkt vor den Toren der Hölle aufbauen. Wir wollen nicht, dass Menschen in die Hölle kommen. Wir müssen der Welt von Jesus erzählen. Gott wollte nie, dass die Gemeinde einfach nur das Wort Gottes konsumiert und sich versteckt und dann noch sagt, o Herr Jesus, komm bald, rette uns vor dieser bösen Welt. Ja, wir wollen, dass Jesus bald wiederkommt. Und ja, wir sollen Gottes Wort schätzen und in der Wahrheit verankert sein, aber wir müssen auch eine Gemeinde sein, die die Hand ausstreckt und evangelisiert. Oswald Chambers sagte einmal, eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, wird zu einem Fossil. Vielleicht gibt es gerade jetzt in eurem Leben Menschen, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, die Jesus noch nicht kennen. Erzählt ihn, von Jesus. Und ihr werdet sehen, was Gott dann tut. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam singen, und zwar das Lied Zünde an dein Feuer, liebe Friedrun.